Dessau-Roßlau,
Köthen,
Weißenfels,
Naumburg,
Aschersleben,
Könnern,
Halle,
Eisleben,
Leipzig,
Landsberg,
Merseburg,
Teutschenthal,
Schkopau,
Oranienbaum,
Bitterfeld,
Benschwitz,
Köthen, alles perfekt, vor allem wieder die Musik. Ich sitze mit Stella mal wieder in einem Café. Und ich möchte aber mit dir reden. Also du bist ja jetzt gerade sehr präsent im Korax-Programm und trotzdem hast du exklusive Meldungen, Nachrichten, Neuigkeiten hier für unseren Rundblick ins Regionale.
Genau, also vielleicht apropos tagesaktuell, heute Morgen ist eine Meldung in der Mitteldeutschen Zeitung erschienen oder zumindest auf der Internetseite, die mich erstmal kurz so ins Staunen versetzt hat. Da stand nämlich, dass Schulen ab nächstem Jahr ohne Antirassismus- und Demokratieprogramme auskommen müssten. Denn der Landeszentrale für politische Bildung, die das Ganze trägt und eben veranstaltet, werden Gelder im sechsstelligen Bereich gestrichen, was eine ganz schöne Menge ist für das Budget, was die Landeszentrale eigentlich hat. Und dann hatte ich vorhin das Glück, mit dem Geschäftsführer, dem Herrn Reichel, zu sprechen aus der Landeszentrale oder dem Direktor, der das Ganze ein bisschen, na sagen wir, weniger dramatisch dargestellt hat, als ich es jetzt vielleicht empfunden habe, aber trotzdem auch klar gemacht hat, da werden jetzt gerade Gelder gestrichen, weil einfach die Landesregierung bestimmte Rechnungen ohne die Landeszentrale gemacht hat. Also da wurden Dinge nicht eingerechnet, wie ein Umzug, der letztes Jahr stattgefunden hat. Das geht alles aus dem Budget raus und es fehlt dann eben an den Projekten, die eigentlich sogar ausgebaut werden sollten dieses Jahr. Das wurde schon ausgeschrieben zum Teil, das muss jetzt alles zurückgenommen werden und die Landesregierung ist jetzt da gerade so ein bisschen noch am Rudern, glaube ich, weil sie tatsächlich auch im Koalitionsvertrag explizit stehen haben, dass sie die Landeszentrale fördern wollen, dass sie auch gerade dieses Programm an den Schulen, das heißt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, weiter fördern wollen, fortentwickeln wollen und das alles steht jetzt gerade so ein bisschen auf der Kippe.
Die Landesregierung bastelt ja noch, ne? Also deshalb auch dieses Zurückrudern. Also wenn so eine Meldung in der Zeitung steht, dann ist da was publik geworden, was jetzt noch nicht beschlossen ist. Aber deswegen ist es trotzdem nicht weniger dramatisch.
Ja, es ist halt erstaunlich, dass man eben auch, also einen vorläufigen Haushalt, wie er jetzt schon vorliegt, da muss man das ja auch, gerade wenn es im Koalitionsvertrag auch beschlossen wurde, vielleicht mit einrechnen und nicht erst danach sagen, wenn es eine Medienöffentlichkeit gibt, oh, das wollten wir ja eigentlich gar nicht so. Also das ist irgendwie schon ziemlich komisch, warum da niemand an die Landeszentrale in ausreichendem Maß gedacht hat. Gerade auch angesichts der Situation irgendwie jetzt im ganzen Land, so dass überall Rechtsextremismus grassiert, ist diese Institution vielleicht so wichtig wie nie zuvor. Und dann den Leuten die Gelder zu kürzen, die sich gegen Rassismus einsetzen, erachte ich doch für ziemlich blöd.
Ich finde es ja auch sehr spannend, weil ich vor, ist gar nicht so lang her, ein Monat, vielleicht anderthalb Monaten, hatte ich auch mit einer Kollegin aus der Landeszentrale zu tun, die dann auch sagte, nee, wir machen das weiter und das ist eben alles sicher. Die sie also sehr auf dieses Koalitionsprogramm dann auch berief. Und das ist, ja, das ist schon ziemlich schräg, wie schnell es dann gehen kann. Aber offenbar sind es also wirklich, ich sag mal, unfähige Beamte, wenn die da einen Umzug nicht mit einplanen oder wie auch immer.
Ja, kann man nicht so wirklich sagen. Also das ist jetzt das, was der Geschäftsführer eben vorhin meinte. Ich habe ihn dann auch auf den Koalitionsvertrag angesprochen. Kam jetzt weniger Kritik, als vielleicht auch am Platz gewesen wäre oder angemessen gewesen wäre. Deswegen nehme ich mal an, er weiß da auch ein bisschen mehr, als vielleicht die NZ weiß. Und war dann doch recht positiv noch gestimmt, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie jetzt befürchtet.
Wenn sowas dann die Runde macht, solche Ideen, dann denke ich immer nach, naja, wie sehr ist denn diese, also wir haben vorhin schon uns unterhalten, okay, da sind auch die Grünen mit in der Regierung und da könnte man ja irgendwie hoffen, na, vielleicht haben die ja irgendwie Einfluss. Aber ich traue ja dieser Regierung dann doch nicht, vor allen Dingen, weil ich die CDU ganz schön wackelig sehe. Also und da passt eine gute Meldung rein, die auch gestern in der Zeitung stand. Oder war das sogar schon am Freitag? Ist ja auch egal. Markus Kurze, offenbar ein wichtiger Mann in der CDU, soweit ich mitbekommen habe, Geschäftsführer der Landtagsfraktion, hat da eine Rede gehalten und also der hat sich über Medien, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen ausgelassen. Das kann er, weil er auch Vorsitzender der Versammlung, wir haben es gerade geklärt, eine Versammlung der Landesmedienanstalt ist. Also der ist auch medienpolitischer Sprecher der CDU. Und der sagt dann, naja, und vor einem Jahr haben ja die Öffentlich-Rechtlichen sowieso ziemlich falsch berichtet über das, was da passiert. Weil sie haben immer nur Kinder gezeigt, obwohl doch 80% der Geflüchteten, die da gekommen sind, waren junge Männer. Und das kann man so nicht machen. Und das war eben, also das war von den Medien falsch und hatte eben auch diesen Zungenschlag. Moment! Ich habe das Zitat, also ich berufe mich jetzt auf die Mitteldeutsche Zeitung. Junge Männer, die normalerweise ihr Land aufbauen müssten. Ey, wenn ich sowas höre von einem CDU-Politiker, dann frage ich mich, was ist jetzt noch der Unterschied zwischen CDU und AfD? Und das sitzt dann bei uns an der Regierung. Also das sind so die Gedanken, die mir immer häufiger durch den Kopf gehen, wenn ich sowas höre wie jetzt Demokratieprogramm gestrichen oder noch nicht gestrichen, aber so irgendwie nicht gut beachtet oder sowas, was da im Landtag passiert. Wie geht denn dir das mit der Regierung so nach noch nicht mal im Jahr, Dreivierteljahr, ne?
Ja, knapp, ne? Also man muss vielleicht zu dem Herrn Kurze auch noch sagen, da gab es wohl im Nachhinein noch eine scharfe Diskussion innerhalb der CDU und man hat gemunkelt, Tag vorher war irgendwie Weihnachtsfeier der Fraktion, man hat gemunkelt, der Typ sei einfach noch betrunken gewesen. War vielleicht ganz nett gemeint, um so einen Parteifreund zu verteidigen, der sich ja ganz offenbar der AfD angenähert hat.
Ja, der hat ja, also im Nachhinein auf 4, MZ hat nachgefragt, ich habe nichts anderes gesagt, als das, was ich auch Freunden sagen würde oder von Freunden gehört habe. So.
Ja, genau, also der Typ hat es tatsächlich ernst gemeint und da muss man sich auch wirklich fragen, ja, was du gerade meintest, ne? Was machen die CDU jetzt gerade noch anderes als die AfD? Und wenn man sich so die Landtagsarbeit anguckt, dann ist es manchmal schon ein bisschen komisch, was da so zwischen den Fraktionen passiert. Ein anderes Beispiel vielleicht, was mir letzte Woche aufgefallen ist, es wurde eine Enquete-Kommission eingerichtet oder soll eingerichtet werden. Das alles beruht auf einem ursprünglichen Antrag der AfD, die irgendwie gesagt hat, wir wollen mehr direkte Demokratie, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung. Klingt ja, also erstmal, wenn es jetzt nicht von der AfD kommt, irgendwie auch ganz sinnvoll, zumindest mal drüber nachzudenken, wo eigentlich Partizipationschancen liegen, die nicht wahrgenommen werden oder was auch immer. Auf jeden Fall wurde der Antrag dann durch alle anderen Landtagsfraktionen abgelehnt, mit Begründung, weiß ich gar nicht so genau, also eine, die ich nicht komplett verstehen konnte, auch Formfehler waren dabei und so. Und die Grünen haben dann, glaube ich, am nächsten Tag gleich einen Antrag eingebracht, der im Wortlaut ganz ähnlich klingt, der heißt nämlich Enquete-Kommission Demokratie lebendig und bürgernah und da, es wird halt einfach nur auf das Wort direkte Demokratie verzichtet, aber trotzdem eigentlich was Ähnliches gemacht wie das, was die AfD gefordert hat. Und wir hatten dann kurz mit Sebastian Striegel drüber gesprochen, warum das denn so, also was das überhaupt für ein Bild ist von der Landtagsarbeit. Und das zeigt mir eben zum einen, glaube ich, dass sich da vielleicht auch langsam sowas wie eine Routine einstellt, mit so einer AfD auch umzugehen. Andererseits aber keine Abgrenzung mehr in dem Sinne passiert. Also dass die AfD vielleicht nicht nur schlechte Ideen hat, das kann man tatsächlich vielleicht auch so sagen, wenn es darum geht, einfach mal zu gucken, wie funktioniert eine Demokratie, was muss man denn machen, dass das Demokratieverständnis der AfD ein grundsätzlich anderes ist als das, was eigentlich im Landtag vertreten ist, ist dann klar. Aber so rein vom Formalen her, wenn man sich diese Anträge durchliest und wenn man sich die Reden anhört von der AfD, alles irgendwie im Internet zu finden, dann wirkt es schon manchmal komisch und auch so, wie ich es nicht unbedingt erwartet hätte, glaube ich.
Was hättest du denn erwartet?
Ich glaube, ein bisschen mehr Chaos tatsächlich, weil ich glaube, da trägt vielleicht auch die Berichterstattung großen Teil zu bei, dass die AfD immer so ein bisschen als parlamentarischer Hampelmann wahrgenommen wurde, die nicht so richtig was auf die Reihe kriegen. Und ja, sie machen wohl auch viele Formfehler, was vielleicht auch normal ist für eine Partei, die ganz neu im Landtag ist. Andererseits scheinen sie sich auch wirklich einbringen zu wollen und versuchen das immer wieder und vehement mit allen möglichen Änderungsanträgen und ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber halten dadurch vielleicht auch parlamentarische Arbeit so ein Stück auf. Also durchaus auch bewusst, indem man immer wieder neue Dinge diskutieren muss, für die eben im regulären Parlamentsbetrieb gar nicht der Raum ist tatsächlich.
Ja, das sehe ich ja genauso. Aber du würdest jetzt sagen, das sieht wie parlamentarische Arbeit aus, deshalb kriegen die eventuell eine höhere Akzeptanz bei denen, die sie gewählt haben oder eine Bestätigung oder wie auch immer? Oder wo was siehst du da jetzt?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich so einen Ausgrenzungsmythos konstruieren würden mit dem Argument, na, wir haben jetzt hier einen Antrag eingebracht, der wurde abgelehnt, einfach weil wir die AfD sind. Und dann wird der gleiche Antrag quasi nochmal gestellt von einer Partei, die eben nicht die AfD ist und wird dann angenommen. Dass das ganz so pauschal nicht gesagt werden kann, ist auch klar, dass es da Änderungen gab. Aber ich glaube, die haben damit schon einen Punkt gefunden, an dem sie argumentieren können und mit dem sie wahrscheinlich auch argumentieren werden. Wenn man sich nach einem Jahr oder so die Bilanz ansieht, wird man sehen, kein AfD-Antrag wurde tatsächlich angenommen, er wird aber abgewiesen, aber trotzdem die Ideen, die die AfD einbringt, die werden aufgegriffen, halt von den anderen Parteien. Das ist schon irgendwie komisch.
Was sollte denn so eine Partei tun? Also ich meine, von der CDU erwarten wir jetzt nichts, aber die Grünen, also hast du ja gerade auch das Beispiel gebracht, ne? So, die Grünen nehmen den Antrag auf, lassen drei Worte weg, sage ich jetzt mal überspitzt. Ist natürlich schon noch ein bisschen mehr, aber ist doch sehr ähnlich und stellen den Antrag nochmal. Ist ja offenbar spielt das eher der AfD in die Hände. Aber was wäre ein richtiger Umgang?
Ich glaube, das transparent zu machen ist ganz wichtig. Denn wer jetzt eben nicht weiß, dass dieser Antrag eigentlich mal von der AfD kam, in einer ähnlichen Version. Er geht auf die Internetseite der Grünen, guckt sich irgendwelche Pressemitteilungen an, denkt, aha, die Grünen hatten eine gute Idee. Ist ja schön. Und dass es eben nicht gesagt wird, warum dieser AfD-Antrag jetzt explizit auch abgelehnt wurde, warum das verändert wurde, das hat mich an dem Punkt so ein bisschen geärgert. Ich meine, wir haben dann nachgefragt, haben auch eine vernünftige Antwort bekommen, aber sowas muss meiner Meinung nach einfach direkt dastehen, damit eben auch klar wird, warum wird denn die AfD hier nicht an parlamentarische Arbeit rangelassen, so richtig.
Stella, wenn wir uns hier so unterhalten, dann du strahlst so eine, wie sage ich denn das, so ein Engagement aus, also Landespolitik, ne? Also mit solchen Themen, also das beschäftigt dich und du diskutierst da. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, das interessiert mich alles gar nicht, was dann Markt eigentlich am besten abschaffen. Wieso ist denn das für dich so spannend?
Naja, zum einen studiere ich Politik, also muss ich mich vielleicht tatsächlich für sowas interessieren, habe auch irgendwie einen Grund, das zu studieren, weil ich einfach denke, da wird, also wenn man sich mal so die Tagesordnung vom Landesparlament anguckt, da war jetzt letzte Woche Sitzung, da werden Gesetze beschlossen, die Jahre später vielleicht erst auf mich zukommen, wenn zum Beispiel Polizisten auf einmal irgendwelche Kameras tragen dürfen oder irgendwie Nummern tragen müssen, damit ich sie identifizieren kann. Das kriege ich immer alles nicht mit als Zeitungsleserin vielleicht oder erst ein paar Tage später. Aber ich finde es unheimlich spannend, das direkt mitzukriegen und diesen Prozess mitzukriegen. Vielleicht, wenn eine erste Lesung ist und ich merke, okay, der Antrag ist jetzt gerade überhaupt nicht so, wie ich ihn mir vorstellen würde, dann kann ich nachfragen gehen oder ich kann das weiter verfolgen und mitbekommen, wie halt solche Anträge auch geändert werden und wie dann am Ende ein Gesetz entsteht, das mich ganz direkt betrifft und ich darf mich eben meiner Meinung nach am Ende nicht beschweren, dass irgendwie was nicht stimmt in diesem Land, wenn ich nicht vorher wenigstens so einen Ansatz von Interesse dafür gezeigt habe, warum das hier passiert und durch wen das und ja, mit welchen Gründen das auch passiert.
Du hast das jetzt so schön in dem Nebensatz gesagt, ich kriege daraus davon in der Zeitung oder in den Medien eigentlich doch relativ wenig mit. So, was muss ich denn ändern?
Für mich, ein Mensch, der sich halt für Politik interessiert, ist es spannend, irgendwie Zeitung zu lesen und dann, da wurde ein Gesetz beschlossen und hier wurde ein Gesetz beschlossen. Ich kann absolut nachvollziehen, warum jemand die Zeitung aufschlägt und sich denkt, nee, interessiert mich nicht. Also es ist immer so die Frage, wie bringt man den Menschen jetzt Politik näher? Und ich glaube, das geht am besten in einer, ja, auch in einem aktiven Auseinandersetzen jeden Tag. Also gar nicht mal unbedingt mit Zeitung lesen, sondern auch einfach Radio hören, was wesentlich passiver ist, wo ich trotzdem genauso viel vielleicht mitkriege oder auch andere Sachen mitkriege. Oder sich allgemein mit Freunden drüber zu unterhalten. Es passieren gerade so viele Dinge, dass es ja eigentlich gar nicht geht, nicht damit konfrontiert zu werden.
Aber das Radioprogramm ist ja jetzt auch nicht gerade voll mit, also ich meine, okay, es gibt ein oder zwei Sender, die sich darauf fokussieren und tatsächlich vielleicht auch ein bisschen damit beschäftigen, aber die Mehrheit ist doch eher so, oh, haben wir wieder die schönsten Hits der letzten 30 Jahre und dann gerade mal noch Verkehrsmeldungen. Also das ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass auch, also wenn ich mir die Menschen so draußen angucke, dass gerade eher so eine, also alle regen sich über alles auf, aber es beschäftigt sich niemand ernsthaft mit Dingen, sondern es ist so, ich meckere ein bisschen und dann gehe ich aber schnell wieder, ach, locker flockig, ja, Weihnachtsmarkt und bloß Ablenkung und so weiter. Und das finde ich ist die schräge Haltung.
Also ich glaube, das ist zum einen ein ziemlich elitärer Gedanke, den ich da wahrscheinlich auch vertrete, nämlich diesen Anspruch, sich über alles informieren zu wollen, die Zeit zu haben, sich über alles zu informieren und dann auch noch Lust darauf zu haben. Und zum anderen ist es eine Dissonanz, die wir, glaube ich, da sehen. Einerseits, ja, du sagst, die Leute regen sich auf und dann beschäftigen sie sich aber nicht damit. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt sagen kann, quasi so von oben herab, ihr müsst aber, weil das ist wichtig und nur dann versteht ihr, was hier passiert. Sondern man muss das Ganze in eine Geschichte einpacken. Also man muss es den Menschen vielleicht einfach auf einer Ebene auch zugänglich machen, die den Alltag tatsächlich berührt. Also es ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt, keine Ahnung, über eine abstrakte Diskussion von Polizeikennzeichnungen in Sachsen-Anhalt diskutiere oder ob ich darüber diskutiere, ob meine örtliche Schule vielleicht nicht mehr die Programme anbietet, die sie in den letzten Jahren angeboten hat. also je näher das ans eigene Betroffensein rankommt, desto wichtiger wird es. Und ich glaube, diesen Dreh zu finden, warum eben das, was hier gerade so abstrakt diskutiert wird, mich in ein, zwei Jahren ganz persönlich betroffen oder betreffen könnte, das ist halt eine Aufgabe, die sowohl Politik, die sowohl Medien, als auch wahrscheinlich jeder Privatmensch irgendwie mal das überlegen muss und dann in Angriff nehmen sollte.
Es wäre nämlich jetzt gerade meine Frage gewesen, müssen eigentlich Politiker und Politikerinnen, müssen die nicht anders agieren?
Ja, absolut. Ich habe mir letzte Woche, war ich wie gesagt auf der Internetseite vom Landtag und es ist eigentlich ganz nett gemacht. Du kannst dir dann da irgendwie die Tagesordnung angucken, alle Dokumente durchlesen, die Videos sogar angucken von den Reden. Aber wenn du dir diese Reden anhörst, es ist so langweilig, es ist so dröge. Ich mag da überhaupt nicht zuhören, weil es ist nicht für mich gemacht als Zuschauerin, sondern das ist für die Parlamentarier
genau,
gemacht.
Genau, die reden ja fürs Parlament.
Genau. Und wenn die dann über Drucksache 704 Sträger, weiß ich nicht was, reden, dann weiß ich auch nicht, was gemeint ist, weil es mir keiner mehr erklärt. Und B, ist es auch ein Duktus, der halt nichts mit Sprechen zu tun hat, sondern einfach nur abgelesen wirkt. Und wenn eben Parlament wieder auch ein Ort der Diskussion werden könnte, ob er das hier jetzt war, jemals kann man auch irgendwie diskutieren. Aber man könnte es vielleicht zu einem machen. Und dann könnte das auch wieder spannender werden.
Aber geht ja schon in der Stadt los, ne? Beim Stadtrat. Das ist ja auch dröge ohne Ende. Was hast denn du noch so, jetzt haben wir ein bisschen so allgemein gesprochen, ein Thema, das hast du ja gerade eingebracht, gibt es noch irgendwas, was dich so in den letzten Tagen jetzt, also Polizeikennzeichnung war das Thema, vor allen Dingen im Gegenzug, dass sie auch Kameras tragen dürfen, ne? Noch ein Thema, das dich so aufgeregt hat oder erfreut?
Das ist einfach so eine Mischung. Also persönlich hat mich was aufgeregt, aber als Studentin hat es mich dann wieder gefreut. Das war jetzt letzten Wochen eine ganz große Diskussion an allen möglichen Universitäten, dass nämlich so Lernplattformen, wie es hier überall gibt, wo Texte hochgeladen werden, dass sie gesperrt werden könnten. Das heißt, wir müssten als Studierende ab 1. Januar rein theoretisch wieder in die Bibliotheken gehen und uns die Bücher kopieren, was A, teuer und B, aufwendig ist, weil die Universitäten... Ich fange mal anders an. Die Universitäten zahlen einer Verwertungsgesellschaft, so heißt es, VG Wort, jedes Jahr einen Pauschalbeitrag dafür, dass sie urheberrechtlich geschützte Werke benutzen dürfen.
Also VG Wort ist das für Texte, was die GEMA für Musik ist.
Genau, genau. Und die VG Wort hat sich dann auf Basis von einem Gerichtsurteil vor ein paar Jahren entschieden, das wollen wir so nicht mehr, also keinen Pauschalbeitrag, sondern wollen es lieber einzeln bezahlt haben. Das heißt, jede Universität müsste einzeln erfassen, welchen Text sie an wie viele Studenten rausgibt. Was irgendwie ganz schön kompliziert klingt und auch ist, nachdem es eine Pilotstudie gab, wurde nämlich klar, das ist so nicht zu machen. Trotzdem hatten die Kultusminister zusammen mit der VG Wort einen Vertrag ausgehandelt, und Rahmenvertrag heißt der, wo genau das drin stand. Und das hätte die Unis ab dem 1. Januar dazu verpflichtet, entweder dem Vertrag beizutreten oder eben diese Lernplattform abzustellen. Sie haben sich für Zweiteres entschieden, weil sie eben gesagt haben, das können wir nicht leisten, das ist uns zu teuer und zu aufwendig. Und dann ging, glaube ich, so vor 3 Wochen mal eine Mail an alle Studenten in Halle, dass es eben ab 1. Januar keine digitalen Texte mehr gibt und dass es das alles schrecklich leid täte, aber es geht gerade nicht anders. Und für mich war an dem Punkt frustrierend, dass ich mich gerade sehr viel mit dem Thema beschäftigt hatte, um für die Redaktion bei Kurax einen Beitrag rauszumachen. Und letzten Freitagmittag kam dann raus, sie haben sich jetzt doch geeinigt. Dann war mein Beitrag zwar gestorben, aber schön war eben, dass die VG Wort und die Hochschulrektorenkonferenz, die für alle Hochschulen verhandelt, gesagt haben, okay, das können wir jetzt irgendwie so nicht machen, dass die ganzen Studenten wieder an die Kopierer müssen. Und rausgekommen ist eigentlich nur, dass bis 30. September nächsten Jahres erstmal diese Übergangsregelung weiter funktioniert, dass sie weiter Pauschalbeiträge zahlen dürfen. Und es heißt einfach für uns alle, das Stud-IP bleibt, wir dürfen weiter Texte runterladen und hochladen. Das ist wesentlich entspannter und auch zeitgemäß vielleicht.
Na, bei der Diskussion, ich habe das ja auch gehört, als du es im Morgenmagazin erzählt hast, mich regt ja ziemlich auf an der Sache. Also es ploppt immer mal wieder so ein Thema hoch und das ist aber eine Diskussion, die ja auch schon so einen Bart hat. Seit 5 bis 10 Jahren wissen wir, was da, also dass man jetzt mal im digitalen Zeitalter auch über Urheberrecht nochmal anders reden müsste. Und da finde ich, da nehme ich ganz, ganz ernsthaft, werfe ich das auch der Politik vor. Versäumt es, das grundsätzlich anzugehen. Es wird immer so ein bisschen, aber es wird nie grundsätzlich. Und am Ende geht es für mich auch ziemlich stark um Ausschluss zu oder Zugang zu Wissen. Es ist eben kein freier Zugang zu Wissen mehr. Ne? Also wenn ich mir bestimmte Bücher dann einfach nicht mehr leisten kann, also das Beispiel hattet ihr ja auch, ne? Was kostet denn ein Fachbuch? Und wie komme ich denn an das Wissen ran, wenn ich dann noch das und das bezahlen muss? Und es ist jetzt nicht nur die und ich darf es mir nicht ausleihen, weil Ausleihen ist gleich geistiges Eigentum, kopiert und geklaut und eigentlich müsste ich das und das bezahlen. Und das, finde ich, ist eine ganz schräge, verfahrene Situation, die ich gern... Also ich finde, da muss man einfach mal grundsätzlich reinhauen.
Also es gibt schon seit vielen Jahren immer mal wieder die Forderung nach der sogenannten Wissenschafts- und Bildungsschranke. Und das ist halt die Idee, gerade Universitäten davon auszunehmen, für Wissen mit Urheberrechtsschutz zahlen zu müssen. Also man sagt, okay, klar, es muss irgendeine Vergütung geben. Das ist ja auch total in Ordnung, aber es muss eben Bereiche in der Öffentlichkeit geben, die sagen, hier ist Wissen frei verfügbar. Es ist ja zumal sowieso schon oft aus öffentlichen Geldern finanziert, wenn ich an einem Lehrstuhl ein Forschungsprojekt mache. Und dann frage ich mich halt auch immer, warum können wir es denn nicht so machen, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten das meistens tun? Da ist die Regel, alles, was aus öffentlichen Geldern finanziert wird, wird publiziert. Und das meistens auch noch frei. Also auch nicht immer, bestimmt. Aber da gibt es auf jeden Fall nicht so vertrackte Situationen wie hier.
Ist noch ein weiter Weg. Kommen wir nicht so schnell hin. Ne? Ich habe auch noch ein Thema, was mich aufgeregt hat. Das bringe ich auch noch an. Letzte Woche Vorschlag von der CDU auch mal wieder. Ach, Wahnsinn. Wohnsitzauflage für Asylbewerber. So, das ist ja jetzt auch ein Thema, wird auch schon eine ganze Weile drüber geredet. Und ich weiß gar nicht, warum mich das so aufgeregt hat, aber wahrscheinlich, weil ich mir erstmals das wirklich so durchgelesen habe oder weil ich jetzt tatsächlich auch Freunde habe, die darunter zu leiden haben. Also heißt, wenn ein Mensch, der nach Deutschland gekommen ist, den Asylstatus anerkannt bekommt, dann entscheidet der Staat, also der Bund, beziehungsweise hier das Land Sachsen-Anhalt, wo er sich niederzulassen hat. Also in welchem Landkreis. Also kann gut sein, ich bin hier nach Halle gekommen, weil hier ist auch gerade die Aufnahmestelle gewesen. Aber dann ist mein Status anerkannt und dann sagen sie mir, und jetzt gehst du aber mal schön nach Eisleben. Also das ist jetzt ein Vorschlag, ist noch nicht durch, aber wie ich die derzeitige Stimmung einschätze, wird das ziemlich 1 zu 1 durchgehen. Das ist das, was mich aufgeregt hat. Ich danke dir, dass du da warst und du darfst mal wiederkommen.
Danke, mach ich gerne.